Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Radar, Klingel, Luftdrucksensoren oder AirTags gegen den Diebstahl. Es gibt da draußen unzählige Gadgets, die das Rennradfahren angenehmer, einfacher, sicherer oder einfach nur praktischer machen wollen. Aber was ist davon wirklich hot or not? Das besprechen wir in der neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Damit hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Ich bin Christian Prunker, Redakteur beim Roadbike-Magazin. Und wie immer bin ich nicht allein, sondern ich habe mir meine Kollegen ins Studio gebeten, und zwar den
Moritz. Hallo zusammen.
Erik.
Genau.
Identifiziere mich selber als hot.
Achso, natürlich.
Ich bin sehr bescheiden.
Oh Gott.
Das müsst ihr entscheiden.
Sehen wir dann. Genau, für die heutige Folge haben wir tief in unseren Schubladen, unserem Erfahrungsschatz gekramt. Und eine Auswahl an diversesten Gadgets, mit denen wir früher oder später alle mal irgendwann konfrontiert worden sind oder auch nicht oder konfrontiert hätten worden sein sollen, wären, tun. Gekramt und nach dem Motto, braucht man das oder kann das weg? Genau, und das wird, glaube ich, eine spannende Folge.
Wie viele Gadgets, über die wir sprechen und die wir dann in Hot oder Not kategorisieren, haben wir?
Ich habe jetzt mal grob gesammelt und zwar bin ich bei 16 gelandet, aber die 16. Zahl kann sich auch noch steigern. Vielleicht fällt uns ja zwischendurch noch das eine oder andere ein.
Open End.
Genau. Und wer alle Gadgets an seinem Rennrad auf einer Ausfahrt dabei hat, der kriegt irgendwie eine Roadbike-Mütze.
Ah, genau. Also wer alle 16 dran hat an seinem Fahrrad, der meldet sich bitte
inklusive
an.
Inklusive Fotonachweis. Schickt das Bild an info@roadbike.de oder podcast@roadbike.de.
Genau. Genau. Wir sind gespannt.
Genau.
Ja, dann, was ist das Erste?
Genau, ich habe es ja schon in der Einleitung angefragt, das Radarrücklicht, was man tatsächlich echt viel sieht. Ich weiß noch, als ich das erste damals bei Garmin irgendwo gesehen habe, wo ich dachte, braucht man das? Kostet 200 Euro für ein Rücklicht. Aber man sieht sie tatsächlich auf einigen Ausfahrten schon immer mal wieder, dass jemand so ein Ding dran hat. Und die Dinger kosten ja 200 Euro. Und
Einmal ganz kurz zur Erläuterung, was meinst du genau damit? Nicht, dass das irgendwie
zu
Missverständnissen führt.
Von Garmin, beziehungsweise auch von Wahoo mittlerweile, aber Garmin waren die ersten, die das auf den Markt gebracht haben, ein Radar, was man hinten sich an die Sattelstütze klemmen kann, das koppelt man dann mit dem Radcomputer und das gibt dann sozusagen einen Alarm, wenn sich von hinten ein Auto nähert. Und das wird dann manchmal auch mit dem Rücklicht gekoppelt. Dann kann das Rücklicht halt schneller oder heller blinken, um sozusagen den Autofahrer ein bisschen zu warnen.
Ist in Deutschland tatsächlich teilweise gar nicht zugelassen. Also dieses Wahoo-Rücklicht, was dieses Jahr vorgestellt wurde, darf man in Deutschland laut StVO nicht fahren, weil genau. Es eben diese Blinkfunktion hat.
Ich glaube, das Garmin, das wird nur heller und weniger hell. Das ist dann, glaube ich, kein Blinken, sondern einfach nur wie ein Bremsrücklicht. Das ist ja auch mittlerweile zugelassen.
Habt ihr sowas mal benutzt? Weil ich bin da immer
skeptisch. Also ich muss sogar sagen, ich wusste das gar nicht mit dem heller und dunkler oder blinken oder nicht blinken. Ich dachte, tatsächlich, weil ich es noch nie benutzt habe, dachte ich, dass das einfach nur in Anführungszeichen gekoppelt ist mit der Head Unit und dir dann anzeigt, von hinten kommt was.
Genau,
das
genau.
Das auch auf das Auto reagiert, das war mir gar nicht bewusst.
Also es reagiert dann je nachdem, wie schnell es näher kommt und du kriegst halt dann eine Head Unit angezeigt mit grünen Punkten rechts und links am Balken. Das kannst du mit relativ vielen auch koppeln und ich glaube auch Garmin und Wahoo kannst du untereinander koppeln. Das geht über ANT+. Ich habe es tatsächlich mal eine Zeit lang benutzt. Ja, es ist schon praktisch, weil man sieht einfach auf seiner Head-Unit Autos, bevor man sie hört. Ich habe auch gerade so, hey, das hörst du doch, wenn von hinten ein Auto kommt. Aber du siehst es teilweise schon ab 150, 200 Metern, wenn du das Auto noch gar nicht hörst.
Weil ich frage mich da immer, wenn das Auto jetzt von hinten kommt, was habe ich davon, dass ich weiß, dass ein Auto von hinten kommt? Also ich fahre eh rechts am Rand.
Ja, das war mein Gedanke. Du weißt halt einfach, dass es von hinten kommt. Den Schulterblick beim Abbiegen oder so ersetzt es nicht. Weil da sollte man schon sich nicht nur auf das Gerät verlassen, weil die haben halt das kleine Problem, die reagieren nur auf Entfernungsveränderungen. Sprich, wenn das Auto fix hinter dir fährt und der Abstand sich nicht ändert, dann kann das aus dem Display verschwinden, dann ist es quasi nicht mehr da. Wenn es aber näher kommt, dann hast du sozusagen die Anzeige und dann weißt du, okay, jetzt kommen 3, 4, 5 Autos, okay, dann bleibe ich mal mehr rechts oder keine Ahnung. Also
das ist ja potenziell total verwirrend, weil wenn ich irgendwo fahre und ich sehe, von hinten kommt ein Auto, dann wird es aber langsamer, weil es mich vielleicht da nicht überholen kann. Dann wird es mir aber gar nicht mehr angezeigt.
Ja, aber in dem Moment hörst du es normalerweise. Also das ist dann schon so, dass du es dann hörst. was auch manchmal ein bisschen komisch ist, wenn du auf dem Radweg neben der Straße fährst und die Autos überholen dich auf der Straße, dann wird das natürlich auch angezeigt. Oder auch, wir hatten es, glaube ich, bei unserem Group Ride, wenn du mit anderen Fahrradfahrern hinter dir fährst, auf die reagiert es halt auch.
Das, der Tom hatte das ja bei unserem Roadbike-Betriebsausflug und da hat es ja die ganze Zeit irgendwie gepiept und das, ich glaube, potenziell, unsere Frage ist ja immer hot or not. Ich bin tendenziell eher bei not, weil mich das, also ich weiß, dass mich das total genervt hat, dass es bei Tom die ganze Zeit gebimmelt hat und ich habe mir genau die Frage gestellt, Erik, du gerade aufgebaut, also was bringt mir, wenn der mich von hinten umfahren will, dann tut er das.
Genau.
Und ja. Aber ich, also ich habe mich jetzt schon festgelegt, ich sag not, was sagt ihr?
Hast du eine Meinung, Brunki, selber?
Also
ich schwanke noch.
Ja, ich fand es schon praktisch, wenn du siehst, wie viele Autos hinter dir sind und du so einfach nochmal, ohne es, bevor du es fährst, einfach zu fahren, okay, jetzt kommt nochmal ein Auto. Klar, wenn der am Handy rumdaddelt und dich über einen Haufen fahren will oder es aus Versehen tut, da hilft dir das Ding halt gar nichts.
Dann schafft er das auch.
Dagegen schützt es halt nicht, aber es ist halt ein zusätzliches Gadget. Ich glaube, 200 Euro wären mir dafür echt zu viel. Also von daher bin ich auch eher bei Not. Ich kann gut fahren ohne das Ding.
Also ich finde diese, dass es die Farbe verändert, das wusste ich ja bis gerade nicht, habe ich auch wieder was gelernt. Das finde ich dann schon, weil das beim Autofahrer ja vielleicht doch auch irgendwas auslöst dann. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen hot, aber ja.
Also ich würde auch sagen, da ich selber noch nicht probiert habe, möchte ich kein endgültiges Urteil abgeben, aber ich glaube, wenn das wirklich so diesen, zahlt ja schon auf den Sicherheitsaspekt ein. Und hot wäre ja dann nicht in dem Sinne von, oh ja, total sexy und total stylisch, sondern einfach
sinnvoll
und ein Sicherheitsfeature. Und deswegen würde ich jetzt sagen, potenziell hot, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Okay, lassen wir jetzt einmal durchgehen, aber du wirst nicht jetzt 16 Mal irgendwie so ein Ja, Nein, vielleicht. Das geht nicht.
Okay. Mit Frühstück.
Dann auch gerade ganz heißer Scheiß überall, diese elektrischen Mini-Pumpen. Ich meine, jeder kannte, dass der Rennrad fährt, der steht am Straßenrand, hat so eine lächerlich kleine Pumpe und versucht einen Reifen auf einen unfassbaren Reifendruck von 6 Bar oder sowas zu bringen. Meistens passiert das ja auch nur, also du hast ja Platten, meiner Erfahrung nur, wenn es arschkalt ist oder wenn es brüllend heiß ist. Also bei Wohlfühltemperaturen hast du ja keinen Platten. Also entweder stehst du irgendwie in Mallorca am Straßenrand bei 35 Grad und pumpst dir die Seele aus dem Leib. Oder aber du frierst so, dass du diese Rädelmutter vom Ventil nicht aufkriegst, weil deine Finger so eingefroren sind. Freust dich eigentlich aufs Pumpen, weil es dann warm wird, aber irgendwie so richtig, richtig geil ist es nicht. Und dann gibt es ja jetzt, wie gesagt, diese elektrischen Minipumpen, die versprechen, aufstecken, einschalten und innerhalb von einer Minute oder so hast du einen vernünftigen Reifendruck drin und kannst weiterfahren ohne diesen ganzen
Quatsch. Also ich fahre jetzt seit ungefähr 3-4 Monaten mit so einem Ding rum und ich lege mich eindeutig auf Hot fest, weil das ist so geil, das Ding dabei zu haben. Die sind wirklich, ich weiß gar nicht, wiegt um die 100 Gramm. Ja, die nehmen in der Trikottasche ein bisschen Platz weg, aber dafür ist halt wirklich, ich hatte jetzt in der Zeit auch schon 2-3 Platten, du steckst das Ding einfach auf, drückst auf den Knopf. 30, 60 Sekunden später geht's halt weiter so und nicht, muss keine blöden Kommentare von den anderen über die Pumpbewegungen, die du da machst, die ja einer anderen Handarbeit sehr, sehr ähnlich sind.
Ermüdungsbruch im Masturbationsarm.
Ja, genau. Also einziger Downside, natürlich, sie sind erstmal teurer als eine Minipumpe, sie sind natürlich auch nur begrenzt, also du schaffst so vielleicht 3-4 Reifenfüllungen, je nach Modell. Und das ist natürlich ein weiterer Akku, den man so ein bisschen im Blick behalten muss. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt ein Jahr lang rumfahre und das Ding nie benutzt habe, ob das dann immer noch bei 100% Akku ist oder ob das nicht trotzdem dann irgendwie nur noch bei 50 ist. Aber jetzt, wenn ich es benutzt habe, habe ich es halt nach Hause gekommen, habe es an Strom gehangen und dann war es wieder voll. Also ich lege mich auf Hot fest.
Also ich bin auch definitiv Team Hot, also weil es gibt die halt auch zwar in unterschiedlichen Größen, aber es gibt sie auf jeden Fall auch so kompakt, dass du sie wirklich in die Trikottasche packen kannst oder in eine Werkzeugsattelflasche passen die auch rein. Du sparst dir die Minipumpe, das ist halt echt eine unfassbar mühselige Arbeit. Und vor allem, die haben teilweise halt auch noch ein Display, wo du halt auch wirklich siehst, wie viel Druck du drin hast. Ich meine, jeder kennt das. Okay, man pumpt, man fühlt den Reifen. Reicht's nicht? Oder denkst du, hast du halt diesmal ordentlich gepumpt? Zu Hause guckst du, waren doch nur 2,5 Bar, die du reingepumpt hast. Und klar, die halten jetzt nicht unendlich oft, aber wie oft hat man unterwegs mehr als 3 Platten? Ich meine, dann hat man es nicht anders verdient, als das mal.
Platten ist doch sowieso Fahrfehler, oder?
Ja.
Ja, ständiges Pech ist Unvermögen.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will jetzt nicht bei jeder Sache, über die wir sprechen, sagen, kenne ich nie, Schnorr. nicht hot.
Ich bin 20 Jahre Rennrad gefahren, habe das Ding nie gebraucht, von daher braucht man das auch nicht.
So soll es jetzt nicht rüberkommen, aber irgendwie, also ich finde es mit dem Pumpen ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also seit ich jetzt vor allen Dingen breitere Rennradreifen fahre und nicht mehr diese 8 Bar irgendwie anstrebe mit den 25 mm Reifen, finde ich es eigentlich auch mit der Mini-Pumpe hat es eigentlich jetzt immer gut geklappt. Also deswegen, ich glaube, wenn das Ding 80 Euro kostet, dann bin ich eher bei Not Hot.
Ja, aber das mit der Mini-Pumpe sagst du auch nur, weil du noch nicht den Ventilkern mit der Mini-Pumpe wieder rausgedreht hast, nachdem du auf 6 Bar warst.
Ja,
also ich meine,
da kriege ich jedes Mal einen Anfall, wenn das mit der Mini-Pumpe passiert.
So, das ist ja mal das größte Ding. Natürlich kann dir das bei diesen E-Pumpen auch passieren, aber dann musst du halt nicht wieder selber pumpen, weil wenn da einmal die Seuche dran hast, dass du diesen Kern nicht vernünftig reinkriegst.
Aber die Pumpen werden ja in der Regel nur aufgesteckt und nicht aufgeschraubt.
Also die wir im Test hatten, die schraubt man auf. Weil dann einfach der Verschluss besser ist.
Weil die ich habe, stecke ich einfach auf und...
Kannst du bestimmt auch, aber...
Ich weiß.
Also von daher...
Ich muss einfach sagen, wir hatten es ja gerade, Platten ist Fahrfehler. Ich hatte einfach seit Ewigkeit keinen Platten mehr.
Fährst auch nicht.
Verdammt.
Ja. Nee, aber ich bin definitiv eher Team Hot.
Ja, also 2-1 für Hot in dem Fall.
Geht auch durch. Es gibt einfach ein besseres Gefühl, wenn du weißt, okay, wenn du Platten hast... Wir hatten jetzt die von Silke in der Teststrecke, die war sogar noch schneller als die anderen, da waren es echt nur 30 Sekunden, da hat die das Ding aufgepumpt. Da kommst du mit einer CO2-Kartusche, zu denen wir später noch kommen.
Ich wollte gerade sagen,
kleiner Spoiler. Da kommst du echt nicht mit und du hast keinen Müll, du hast keinen Abfall, du lädst das Ding wieder auf und es funktioniert.
Wollen wir direkt vorspringen dann auf die CO2-Kartusche und sagen, wir behandeln das Thema ab? Also Platten?
Gerne.
Weil, also CO2-Kartusche, jetzt wenig überraschend, finde ich auch nicht hot, weil...
Was war in die Platte?
Ich bin ja heute hier für konstruktive Beiträge. Nee, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist... ich hatte eine Zeit lang immer nur CO2-Kartuschen dabei und bin dann irgendwann dazu übergegangen, trotzdem auch noch eine Minipumpe mitzunehmen, weil ich immer dachte so, oh nee, und dann hast du hier One-Shot und wenn der daneben ist oder so, oder du hast noch einen Platten oder irgendwie so.
Deswegen hast du ja immer 2 Patronen
dann,
dabei.
Ja, dann schleppst du 2 Patronen mit und irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich bin dann irgendwann wieder auf die Minipumpe und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wenn du eine Minipumpe dabei hast, dann brauchst du eigentlich auch diese 2 Kartuschen nicht mitschleppen und fahr damit jetzt eigentlich ganz okay, deswegen würde ich jetzt auch sagen, CO2-Kartuschen eigentlich eher nicht. Wie seht ihr das?
Ich sehe es genauso. Also wahrscheinlich liegt es an mir selber, aber ich habe mit den Dingern das irgendwie nie vernünftig hinbekommen, Reifen aufzupumpen. Irgendwie ging immer die Hälfte daneben oder dann irgendwie hat der gerade bei einem Tubeless-Reifen, wenn er dann rausgesprungen ist, versuchst du den ja damit wieder reinzubekommen und dann war irgendwie trotzdem kein gescheiter Luftdruck drauf und hast dann am Ende doch wieder die Minipumpe rausholen müssen. Und ich finde so diese E-Mini-Pumpe ist für mich einfach die bessere CO2-Kartusche. Ja, die ist auch teurer, aber die ist halt reusable. Ich kann die halt einfach wieder aufladen. Und die CO2-Kartusche, schweres Wort, ist dann für mich einfach nur Müll. Also im wahrsten Sinne, weil die landet halt auf dem Müll, nachdem ich sie benutzt habe. Boah, also von mir ein Not.
Ich bin auch bei Not. Also ich muss zugeben, ich habe sie bisher nur zu Testzwecken mal, weil wir vor ewigen Zeiten mal CO2-Kartuschen und diese Adapter getestet haben. Aber in den letzten Jahren auch nicht mehr. Ich kam nie in die Verlegenheit, sie in der Praxis benutzen zu müssen, weil entweder hatte ich Blatt, dann hatte ich keine dabei oder wenn ich sie dabei hatte, hatte ich nicht Blatt. Also das ist so, ich glaube, du kommst sehr gut durchs Rennradfahrerleben ohne einen CO2-Kartusche plus Adapter. Weil, wie gesagt, du hast nur einen Schuss, musst du mehrere Kartuschen mitnehmen. Und wenn du es nicht geübt bist, dann besteht halt immer die Gefahr, dass irgendwie du dir die Finger verkühlst, weil die Dinger werden ja richtig kalt oder es kommt dann doch nicht genug Luft rein oder der Reifen springt nicht in die Felge und dann hast du doch keine Möglichkeit. Also, weil nur mit denen ohne Minipumpe ist halt echt.
Und Stichwort risky. Trainingslager und Flugzeug, da ist die E-Minipumpe natürlich vollkommen unkritisch. Bei CO2-Kartuschen gehen ja manchmal doch die Diskussionen los.
Wobei die Minipumpe, die normale Minipumpe, die handbetriebene Minipumpe natürlich auch.
Ja, richtig.
Vielleicht,
aber die ist halt auch mit, da braucht man halt einen starken rechten Arm.
Das ist richtig. Aber ist euch was aufgefallen? Das ist das erste Thema, CO2-Kartusche, wo wir alle drei einer eigentlich Meinung sind.
Ja.
Aber ich glaube, beim nächsten Thema ist es schon wieder anders. Ich habe mal gekramt in meiner Klamottenkiste. Knielinge ist ja auch so ein Ding. Braucht man das? Hat man das? Warum hat man sie? Kommt man ohne aus?
Also ich mache es auch kurz. Finde ich
kurz?
kurz. Finde ich überhaupt nicht hot. Also ist von mir ein klares Not. Der Witz ist, ich hatte mal welche vor ganz vielen Jahren, weil ich dachte, man braucht die. Dann hatte ich sie ein oder zweimal an und dachte, das sieht so bescheuert aus. Und eigentlich, wenn ich sie brauche, um die Knie zu bedecken, kann ich auch gleich ganz ein Beinling anziehen. Weil dann ist mir ja an der Wade irgendwie auch ein bisschen kalt. Also ich finde, sie sehen optisch einfach fürchterlich aus. Und ich sehe den thermoregulatorischen Sinn darin nicht. Moritz,
ich muss sagen, schon schwer. Ich muss sagen, ich war früher extremer Fan von Knielingen. Ich hatte immer Knielinge. Und zwar dann auch zu einer hellblauen Hose weiße Knielinge. Das war definitiv extrem hot.
Du in blau-weiß.
Aber hellblau. Hellblau. und also das war ganz normal. Und die habe ich wirklich, wirklich eigentlich das ganze Frühjahr und den ganzen Herbst habe ich die getragen. Also es war, und bei Rennen auch dann irgendwie. Und ich habe aber irgendwie das Problem, dass vielleicht eine Wade irgendwie noch weniger stark ausgeprägt ist als die andere. Und dann war das halt immer so, dass es auf der einen Seite rutschte das dann immer hoch und auf der anderen hielt es so die Position. Und zwar herstellerübergreifend und modellübergreifend. Und das ist mir dann irgendwann mal aufgegangen, und dann fährt das Auge ja doch mit, dass ich das irgendwie nicht hot fand. Und seither nutze ich irgendwie entweder Beinlinge oder halt kurze Buchse. Ja, deswegen habe ich eine gewisse Wandlung durchlaufen.
Es gibt ja auch die Dreiviertelhose.
Ja, die wäre jetzt mein Einschub gewesen. Die gibt es ja auch. Also ich meine, das Ganze ist ja quasi die Hose mit integrierten Knielingen, aber das Problem ist ja dasselbe, was ich habe. Dank aktueller Sockenmode, die geht ja mindestens bis zum halben Unterschenkel. Und dann frage ich mich immer, wie viel Bein muss eigentlich zwischen Knieling und Socke noch frei bleiben, damit es sich irgendwie lohnt? Sind es dann zwei Finger breit, drei Finger breit und dann um so einen zwei Finger breiten Streifen irgendwie da freizulassen? Ich meine, das bringt dann auch nichts. Wäre höchstens die Frage, ob das Knieling statt Beinlinge, dass man sich die Beinlinge schenkt und nur auf die Knielinge geht. Aber irgendwie so, wenn es richtig kalt ist, dann.
Ja, also ich muss sagen, auch bei der Dreiviertelhose rutscht das eine Bein dann höher als das andere bei mir. Also von daher, das alles, was übers Knie geht, muss dann bei mir auch ganz runtergehen bis zum Knöchel mittlerweile.
Also Knielinge von dir, Moritz, ein Not, von mir auch.
Brunki? Ich sag, braucht man nicht. Also wenn es darum geht, sich seine Rennrad-Grundausstattung an Bekleidung zuzulegen, dann, klar, wenn man noch Geld übrig hat, dann kann man sich auch noch Knielinge kaufen. Es mag sicherlich Leute geben, die damit super klarkommen, aber
kann man jetzt um Kette putzen.
Also die Bekleidungsindustrie möge uns das nachsehen, aber von uns dreimal not, wenn ich das richtig sehe, gell?
Ja, also wirklich nach dem Motto, braucht man
also
nichts zwangsweise.
Im nächsten Heft Knieling-Test.
Ja.
Wenn sie einen Streichhölzer wählen machen muss.
Genau. Ja, nächste geht in dieselbe Richtung. Da bin ich ein ganz klarer Verfechter. Ich habe das Zeug in meinem Rennradleben noch nie angehabt. Die, wie heißen sie, Zehenwärmer, Zehlinge, Fußspitzenwärmer, ja, dieses unfassbare
Toe-Cover.
Toe-Cover. Ja. Also ich meine, ich habe hier zwei Kollegen gegenüber sitzen, die durchaus darauf schwärmen. Ich habe sie nie gebraucht, habe mir den Sitz nie erschlossen, was das soll, weil, nee.
Also ich kann nur sagen, dass die für mich an 80% der kalten Tage eigentlich die Überschuhe ersetzen, weil die halten. Ich ziehe die vorne über die Schuhe drüber, die halten die Zehen warm und also es geht tatsächlich echt bis unter 5 Grad runter, dass man damit gut fahren kann. Und ich finde es halt viel angenehmer als diese teilweise doch starren Neopren-Überschuhe oder so, die dann irgendwie auch, dann siehst du aus wie so ein Froschmann, wenn du irgendwo rumrennst oder so. Und das hat irgendwie sowas von Sportlichkeit und
Eleganz.
Eleganz. Und ich weiß auch nicht. Also ich finde, die taugen einfach. Von dem ein klares Hot.
Also von mir auch Hot im wahrsten Sinne, weil kalte Zehen sind halt so das Problem. Du hast es gerade schon gesagt, so diese Übergangszeit, so 5 bis 10 Grad. Manchmal hat man gar nicht unbedingt, dass der Fuß jetzt gewärmt werden muss, aber die Zehen vorne frösteln einfach so ein bisschen. Und manchmal, wenn es sogar richtig kalt ist, jetzt kommt die Endstufe, ziehe ich die Zehenwärmer an und ziehe dann den Überschuh drüber. dass man quasi den warmen Fuß hat und vorne aber nochmal einen verstärkten Temperaturschutz. Weil
also Käse im Auge hoch zwei.
Genau, kannst du hinterher ausfringen. Ja, einfach weil vorne der Zehenbereich, da sind ja meistens auch bei den Schuhen irgendwie Belüftungsschlitze oder so, und da einfach nochmal so eine zusätzliche Isolationsschicht zu haben. Und sie lassen sich halt super leicht an- und ausziehen. Ich glaube, die sind auch meistens in einer Universalgröße.
Ich glaube, es gibt vielleicht zwei Größen, aber bei
Goro gibt es dann M oder L zum Beispiel. Ja. Manchmal auch Castelli hat die zum Beispiel ein Universal, weiß ich. Mhm. Und
also sie haben halt den großen Nachteil, die halten den Schuh nicht sauber. Ich meine, ich ziehe ja bei kalten Temperaturen.
Musst du halt den Schuh immer putzen.
Ja. Wie viel Zeit hast du denn?
Also ich habe doch Kinder.
Verdienen sich damit ihr Taschengeld.
Schön wäre es, wenn die da mal was machen würden.
Nee, meine ich, aber wenn ich Überschuhe anziehe, dann haben die ja immer auch den Nebeneffekt, wenn ich durch den Siff fahre, irgendwie es regnet und spritze der Dreck hoch, dann habe ich Überschuhe, die schmeiße in die Waschmaschine und die Schuhe bleiben sauber. Also ist ja doppelt der Benefit.
Das stimmt natürlich.
Von daher bin ich definitiv
als Nässeschutz darfst du die nicht oder Schmutzschutz darfst du sie nicht verstehen. Das ist wirklich ein reines Temperatur-Ding. Wenn du so ein schöner Wetterfahrer wärst wie wir beide, dann.
Aber ich gebe dir insofern noch recht. Ich mache manchmal die Zehenwärmer für die Kälte und dann die Übersocke für den Look und für den, also halt den Spritzwasserschutz für die Schuhe.
Übersocke dann auch hot oder not? Also von dir wahrscheinlich hot?
Ja, schon hot.
Also Aero-Übersocke oder halt so einen wirklichen...
Ja, so ein Strumpf, den man über den Schuh zieht, das finde ich irgendwie schwierig.
Gibt's ja tatsächlich auch jetzt nicht nur in der Variante, man schneidet eine große Socke auf und nutzt sie dann, sondern wirklich von den Herstellern auch angeboten als Übersocke mit entsprechenden Aussparungen und so. Und
die finde ich gut.
Verstärkungen, also das muss ich sagen, finde ich auch echt gut. Und eben in Verbindung mit dem Zehenwärmer, also da gehst du schon wirklich richtig. Da bist du eigentlich bis 0 Grad abgedeckt.
Also von der praktischen Seite her finde ich die Übersocke auch mega, weil die eigentlich gut Temperatur und auch oder Kälte abhält und auch sich leicht anziehen lässt, weil es halt wie eine Socke einfach super stretchy ist. Aber von der Optik her finde ich die schon...
Echt? Die hat doch so den Race. Also ich finde, das fühle ich mich direkt nochmal schneller.
Reden wir über dasselbe, frage ich mich gerade.
Ich glaube schon.
Also wirklich wie so eine Wollsocke sieht die dann aus. Ich meine jetzt nicht so ein Aero-Cover, so ein ganz dünnes... Von Velotoes gibt es ja zum Beispiel.
Ja, sowas finde ich wiederum. Also,
die finde ich gut.
Ja, das ist nicht meins, weil die sind so, weiß auch nicht. Das ist wieder der Froschmann.
Okay.
Ja, aber da bin ich wie bei diese Latex-Dinger, also die halten irgendwie gefühlt bei mir nie lang. Aber
keine Details, bitte.
Ich erspare ich euch. Also, okay, Zehlinge, zweimal hot, zu einmal not, würde ich sagen, um zusammenzufassen. Jetzt kommen wir zum
auch schön.
Ja.
Nächsten Thema, über das man sich den Mund fusselig reden kann. Ist es halt ein Gadget, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Powermeter. Ist ja auch so ein Ding, gab es früher irgendwie so an ausgewählten Profirädern, weil es sauteuer war, irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro für irgendeine Powermeter-Nabel.
Ja.
Und mittlerweile sind die Dinger ja echt erschwinglich geworden und auch an immer mehr Rädern dran. Also ich weiß nicht, früher war ein Testrad, war nie ein Powermeter dran. Mhm. Hier mit Shimano, SRAM, 4E oder wie auch immer die alle heißen. Das ist ja in ab gewissen Preisklassen ist es schon fast Standard, dass du einen Powermeter dran hast. Ja.
Also finde ich total hot, sobald man irgendwie den Anspruch hat, ein bisschen sportlicher Fahrrad zu fahren. Das kann jetzt irgendwie sein, dass man trainiert und Rennen fährt. Das kann aber auch sein, dass man einfach nur einen Radmarathon oder vielleicht auch eine krasse Alpentour oder vielleicht eine Alpenüberquerung machen will, weil es einfach extrem hilft, dich so ein bisschen zu pacen. Also wo es halt keinen Sinn macht, ist, wenn du das Ding irgendwie dran hast und sagst, ach guck mal, jetzt fahre ich 400 Watt, jetzt fahre ich 150.
Also dann, du musst mit der Zahl auch was anfangen.
Du musst mit den Zahlen was anfangen können. Diese Zahlen spazieren zu fahren, dann würde ich sagen, brauchst du das nicht. Aber grundsätzlich den Powermeter finde ich total hot und wenn der mal irgendwie an einem Tag bei mir mal nicht funktioniert oder irgendwie zweifelhafte Werte anzeigt, das kann mich auch total
verunsichern
und
fährst
mir
daheim.
Ja, dann fahre ich nach Hause und sage lieber gar nicht trainiert als schlecht trainiert.
Ich bin hin und her gerissen, weil ich habe das jetzt auch tatsächlich seit, ich würde sagen, 5 Jahren an allen Rädern dran und
find's scheiße.
Ich habe es aber tatsächlich kürzlich mal gedacht, so ganz streng genommen, wofür brauchst du das eigentlich? Weil natürlich hilft es total beim Pacen und so einem einordnen so, aber andererseits ist das ja auch eine Sache, die du mit gutem Körpergefühl und in dich reinhorchen und so eigentlich ja auch,
haben wir früher steuern, auch geschafft.
Steuern könntest, sage ich mal. Ich finde es schon, ja, also gerade wenn ich Intervalle fahre oder sowas, aber mittlerweile fahre ich Intervalle eigentlich lieber auf der Rolle und mit Indoor-Cycling-Programm irgendwie, ob es Swift oder Rovi oder was weiß ich.
Aber da ist ja auch ein Powermeter.
Da ist auch der Powermeter und da fahre ich dann die Intervalle und da ist es auch richtig und wichtig, genau in den Wattzahlen zu bleiben. Und ja, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen Spekulation, weil ich habe es ja am Rad und ich nutze es auch gerne und gucke auch irgendwie immer wieder drauf. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch, wie gesagt, schon mal drüber nachgedacht, wenn jetzt ein neues Rad oder ein Testrad kommt und da ist es nicht dran, dann bin ich zum Beispiel auch niemand, der irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt aber irgendwelche Power-Mess-Pedale wenigstens mir noch besorgen und dranhauen, dass ich halt nicht nackt ohne diese Zahl quasi fahre. Und ja, das geht dann auch immer.
Ich bin das andere Extrem, wenn wir zum Beispiel auf Präsentationen sind, wo ja wir meistens dann unsere Pedale mitbringen und die dann an das Testrad oder an das neu präsentierte Rad herangeschoben werden. Ich nehme immer meine Powermeter-Pedale mit, damit ich quasi dann auch Wattwerte habe.
Nimmst du beide Pedale mit, also auch ohne welche? Oder also hast du zwei Paar Pedale mit, eins mit Powermeter, eins ohne Powermeter, für den Fall, dass das Testrad ohnehin schon mit Powermeter ausgerüstet ist?
Ja, dann habe ich eben zwei Powermeter dran. Dann nutze ich, also dann ist meiner ja ohnehin gekoppelt mit meinem Radcomputer, den ich sowieso dann mit habe.
Okay.
Ja.
Ja, ich bin Stichwort Powermeter auch irgendwie lange ohne ausgekommen. Ich glaube schon, dass es hilft beim Pacing. Ich meine, wenn man dich erlebt bei irgendwelchen Events oder so, du bist ja auch ein
Ja, eben, heißt da, ich ignoriere es dann ja. Also ich habe die Zahl und dann gebe ich trotzdem direkt drauf.
Ich erinnere mich an, was war's, Brezel Race, wo du vorne weggeballert bist, keine Ahnung, 45 km/h in der ersten Rennstunde im Schnitt dann, und dann hinten raus mit Krämpfen da 80 Kilometer im Straßengrab gelegen.
Ja. Und da hat mich der Powermeter nicht vorbewahrt vor dieser.
Nee, ich glaube, also für einen normalen Hobbyfahrer, der kommt auch ohne aus. Ich glaube echt bei so großen Events, Ötztaler, was weiß ich was, Marathoner und so, da kann das, glaube ich, schon helfen, sich ein bisschen Sicherheit zu geben, okay, dass man nicht im Schwange der Begeisterung irgendwie am Anfang rausbläst, was man an Körnern irgendwie hat. Aber ich glaube, du musst dich echt damit auseinandersetzen. Und ich bin auch bei dir, was draußen nach Powermeter trainieren, bin ich auch nicht der Mensch für. Also ich habe es einmal versucht, weil mein Trainingsprogramm irgendwie vorgeschrieben hat, ich muss jetzt irgendwie Grundlage fahren mit 120 Watt irgendwie und das draußen im Powermeter zu fahren, das ist halt echt ein ziemliches Rumgeeimere. Also das fand ich schwierig. Und dann irgendwie die hohen Wattzahlen
Das ist jetzt nicht das Problem, du musst halt eine Strecke suchen, wo das geht.
Ja, wenn du
irgendwo durch eine Innenstadt fährst, dann hast du natürlich viel Start und Stopp.
Deswegen, also ich bin da auch eher Intervalle auf der Rolle und draußen gib ihm.
Aber Hot or not, was sagen wir?
Hot.
Ich glaube auch hot.
Ich glaube, unterm Strich sage ich auch hot, aber weiß auch nicht. Bisschen.
Allein schon um irgendwie so ein bisschen, guck mal, meine FDP hier schon wieder. Man sagt doch immer, meine FDP ist deine FDP plus 10.
Das ist ja, doch immer die Berechnungsformel. Meine FDP ist, glaube ich, nicht so, dass ich damit groß hausieren gehe. Deswegen
ich denke mir nur so, noch 4 Watt pro Kilogramm bis zum Toursieg, also
eigentlich schon nah dran.
Nicht so viel.
Ja. Ja, also dreimal hot.
Genau. So, dann die CO2-Kartusche hatten wir schon vorgezogen. Dann sind wir beim nächsten durchaus praktischen Thema. Oberrohr, Tasche, Lenkerrolle. Also sprich diese kleinen Täschchen, die man auf immer mehr Endurance-Rennern auch irgendwie am Oberrohr findet oder zumindest sind da irgendwie 2 Ösen, wo man es anbringen kann. Ja, praktisch.
Also das hängt
oder nicht?
Also praktisch, keine Frage. Die Frage ist halt immer, braucht man es wirklich? Also brauche ich eine Oberrohrtasche, wenn ich jetzt meine 90 Minuten Feierabendrunde fahre, um da 2 Gels reinzutun? Das kann ich auch in die Trikotasche machen.
Ja, gut, ich glaube, wir reden dann doch eher über veritable Touren.
Ich habe so Leute schon gesehen, die für die Stunde zur Eisdiele sich eine Oberrohrtasche. Oder die wahrscheinlich einfach immer dran haben, vermute ich mal nicht.
Ich glaube, wenn du die einmal anschraubst, die schraubst du ja nicht ständig ab und an.
Also jetzt beim Radmarathon oder beim Bikepacking oder so, klar, mega sinnvoll, weil du einfach nochmal zusätzlich Stauraum hast für Windweste, Verpflegung, Powerbank, was weiß ich. Die Lenkertasche, da bin ich irgendwie raus. So diese Hipster-Rolle, die manche da vorne quer rumfahren. Also
wir haben ja unseren lieben, leider Ex-Kollegen, Sebastian Hohlbaum, Grüße gehen raus, der sich ja für wenig zu schade war in seinem Fahrradfahrerleben und auch immer noch ist. Und der hat ja diese Lenkerrolle tatsächlich mit Todesverachtung immer eingesetzt. Und also die fand ich tatsächlich, also
knallpink war die doch, oder?
Ja, ja. Und also Bewunderung dafür, dass er das so durchgezogen hat und sicher auch sinnvoll, das Zeug dabei zu haben. Und ich habe auch schon oft gedacht, Alter, wenn du hier mit, also jetzt auf mich selbst bezogen, wenn ich da mit komplett zugepackten Rückentaschen irgendwie rumfahre und da sind die ganzen Gels und das Etui mit, keine Ahnung, Bargeld und Schlüssel und allem drum und dran und dann noch das Handy und so.
Regenjacke.
Regenjacke hinten drin, dann siehst du halt auch nicht gerade übertrieben ästhetisch aus, aber das ist ja nach hinten, das sehe ich ja nicht, wenn ich nach vorne gucke und habe da diese Lenkerrolle. Das, also für mich ist da eine Grenze überschritten. Bei der Oberrohrtasche, da bin ich noch dabei. Also das, finde ich, geht schon in Ordnung.
Das ist zumindest der Vorteil, dass er da in diesem Dreieck zwischen Steuerrohr, Oberrohr noch einigermaßen aerodynamisch rüberkommt, was er natürlich für eine Lenkerrolle nicht mehr sagen kannst. Dafür passt natürlich eine Lenkerrolle deutlich mehr rein.
Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt so Richtung Bikepacking oder so gehe, mag ich dann eher die Rahmentasche, die dann so nicht auf dem Oberrohr, sondern unter dem Oberrohr sitzt, dann irgendwie mehr. Weil wenn die auf dem Oberrohr sitzt, habe ich oft das Problem, wenn ich aus dem Sattel gehe und das Rad so ein bisschen neige, dass ich dann mit dem Knie irgendwie an dieser Tasche hängen bleibe. Du
hast halt einfach so dicke Haxen.
Ich fahre ja auch mit Powermeter.
Also ja, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, Oberrohrtasche hot, Lenkertasche not.
Ja, sehe ich genauso. Schließe ich mich an.
Ich bin auch gut wahrscheinlich, weil ich wenig von diesen langen Dingern fahre. Ich würde sie maximal für irgendwelche Radmarathons, aber alles, was unter 4 Stunden ist, muss mit Rückentaschen und muss gehen.
Ja.
Also da, so wie gesagt, praktisch mag es sein, aber Praktikabilität ist halt beim Rennradfahren, wir wissen es, kein Argument.
Aber da würde ich vielleicht an der Stelle gerne einen Punkt von unserer Liste vorziehen, weil der da nahtlos dran passt, die Cargo-Bib.
Ah ja,
das
stimmt.
Das ist nämlich, weil wir jetzt gerade so von langen Touren sprachen, das ist quasi eine Rennradhose, ganz klassisch mit Trägern, wie man sie kennt, eng anliegend, die aber an den Oberschenkeln links und rechts jeweils nochmal so eine Tasche einfach eingenäht hat, wo nochmal Gels, Smartphone, was weiß ich, reinpasst. Und die finde ich so auf langen Touren, ob das jetzt die 6 Stunden Alpentour ist oder der Radmarathon, finde ich die mega praktisch. Weil du hast es gerade schon gesagt, Moritz, so diese vollgepackten Trikottaschen, das geht bei mir auch manchmal dann irgendwann auf Dauer auf den Rücken, wenn ich da irgendwie 18 Gels hinten links in dem kleinen Fach habe. Dann kann man die am Oberschenkel ein bisschen besser verteilen, hat einfach mehr Raum. Die finde ich total hot. Mhm. Auch wenn ein Freund von mir schon oft gesagt hat, wenn wir losfahren und die halt pickepacke voll noch sind, du siehst aus wie so ein Hamster, der beide Backen voll hat.
Ja. Also
trage ich total gerne.
Ich muss sagen, ich habe es noch nie so richtig genutzt. Aber ich finde die Idee auch gut und je nach Einsatzzweck kann ich mir das voll gut vorstellen. Was ich jetzt gesehen habe, dass Everve, ich weiß nicht, ob andere das auch machen, aber Everve hat so eine Cargo-Bib, wo rechts und links Taschen sind und dann haben die noch an der, quasi hinten auf dem Steißbein, da haben die auch noch so eine, ja, wie so eine, wie heißt denn das? Also rechts und links ist es offen und oben und unten zugenäht und dann kannst du da von der Seite auch noch was reinschieben, zum Beispiel eine Jacke oder sowas oder eine Weste. Und
aber da
also
da
hast du direkt drei Sachen, wo du was hin kannst, das dann unter dem Trikot quasi hinten.
Mhm. Weil da frage ich mich, wenn ich die Trikotaschen schon richtig.
Das fand ich gar nicht so dumm.
Wenn ich aber da die Trikotaschen schon richtig voll habe und dann ist da noch irgendwie was.
Der Bürzel.
Das kommt ja dann auch noch, also es liegt ja dann genau übereinander. Also ich weiß es nicht, aber da stelle ich mir vor, dass das vielleicht nicht so angenehm ist, weil da halt schon so viel Raum beansprucht wird. Also dann hätte ich es auch in die Trikotasche stopfen können.
Kannst es auch anders sehen. Du stützt das Trikot und das Gewicht dessen, was da ist, quasi aus dieser zusätzlichen Erhöhung, die dann quasi oberhalb von deinem Popo halt noch ist.
Mhm. Ja.
Ja. Also, aber insgesamt muss ich sagen, Cargo Bibs auch schließe ich mich an. Hot.
Ich bin eher Team Not, weil mich stört das, wenn das auf dem Oberschenkel außen ist, wenn du irgendwie so ein Riegel hast und der reibt dann ständig an deinen extrem ausgeprägten Oberschenkeln.
Ja, da reibt aber.
Also mich stört das. Also ich habe die Dinge auch ausprobiert. Ich meine, mal so ein flüssiges Gel mag reinpassen oder ein Handy, wenn man ständig Fotos macht, hat man es da auch schneller zur Hand als in der Rückentasche. Aber man soll es ja auch nicht so oft einfach während des Fahrens rausnehmen. Und
gerade eben noch die Kurve gekriegt zur Straßenverkehrsordnung.
Nee, also ich meine, wer noch nie unterwegs mal einen kurzen Clip aufgenommen hat auf dem Handy oder ein Foto gemacht hat, werfe das erstes iPhone.
Der werfe sein iPhone, ne?
Aber ich...
Eher not.
Also mich, so ein fester Riegel oder so, der drückt mir da einfach. Also das mag ich nicht so.
Dann kommen wir jetzt...
essen. Genau. Ja. Aber dann kann ich noch vor der Fahrt essen.
Jetzt haben wir hier einen Punkt als nächstes, wo ich glaube, dass es jetzt dreimal einen Hot gibt, ohne jegliche Diskussion.
Sofort.
Und zwar der Lenkerrückspiegel. Wollt ihr mir widersprechen?
Hart. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es ja tatsächlich viel häufiger, als man denken könnte.
Ja, ist absolut, aber muss am Rennrad.
Eine Sache ist mir aufgefallen. Ist mal die Frage, ob ihr das auch so seht. Ist es euch jemals vorgekommen, dass wenn ihr euch von hinten einem Rennradfahrer nähert, der einen Lenkerrückspiegel hat, dass dieser euch auch bemerkt, den Lenkerrückspiegel nutzt, euch bemerkt und dann schon irgendwie ein bisschen Platz macht oder zumindest nicht überrascht und erschrocken ist, wenn ihr den überholt?
Ich meine, diese Rückspiegel haben ja auch normale Tourenräder, siehst du es ja auch dann schon von den klassischen Geschwadern.
Aber ja, bei denen ja auch nicht. Nee, also, egal ob Rennradlenker entstopfen oder Rennradlenker Rückspiegel an anderer Stelle oder Touren-Trekkingrad, egal wer mit Rückspiegel rumfährt, die nutzen den ja überhaupt nie. Also
die nutzen den wahrscheinlich beim Abbiegen, um auf den Schulterblick vielleicht zu verzichten, weiß ich nicht, aber den reinem Selbsterhaltungstrieb würde ich den trotzdem machen. Mhm. Also ich kenne es jetzt nur vom Autofahren. Wenn ich da in den Rückspiegel gucke, sehe ich ja auch nicht alles, was sich im toten Winkel abspielen
könnte. Also dann nochmal aus eigenen Augen und nicht nur im Spiegel, vor allem diese Lenkerdinger. Ich meine, da gab es ja verschiedene. Es gab ja wirklich so diese Stopfen, die dann irgendwie so ein Spiegel und dann die dann an dem Stopfen dran sind, die nach außen gehen. Und es gab, glaube ich, auch mal eine Brille, die hatte so einen integrierten Rückspiegel drin, so ein mini kleines außen, Teil. Ja. Mhm. Was aber auch, also ich hatte es getestet und ausprobiert und musste sagen, da muss man sich so drauf konzentrieren, das Auge zu fokussieren, dass du wirklich in diesen Rückspiegel bewusst reinguckst.
In der Zeit geradeaus schon irgendwo gegen die Mauer gefahren bist.
Ja, also das war jetzt auch kein Sicherheitsgewinn in dem Sinne, von daher bin ich auch eher Team.
Ich bin bei Not, weil, also ich spreche den Dingern ab, dass sie tatsächlich genutzt werden.
Ja. Und sie sehen auch schrecklich aus. Also
persönliche Meinung, aber der schließe ich mich ehrlich gesagt auch an.
Und Aero also, ist ja auch nicht, wenn so ein Ding da raussteht.
Darf jetzt nicht falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf den Lenkerrückspiegel absolut schwört und anders als ich das jetzt in jahrzehntelanger
Ignoranz.
In jahrzehntelanger Feldforschung ergründet habe, dass die nicht genutzt werden angeblich. Wenn ihr die nutzt und sagt, das ist total super, dann ist das natürlich...
Dann deabonniert uns bitte.
Nein, dann ist das natürlich absolut euer Recht, aber für mich persönlich ist es not hot.
Mhm.
Kommen wir zum nächsten mal wieder elektronischen Gadget. AirTags am Rennrad, beziehungsweise gibt es ja auch verschiedene andere Diebstahlschutzmöglichkeiten. Wir hatten es vorhin von Garmin, wo man so einen Radalarm einstellen kann, aber ich würde mich erstmal auf die AirTags, die man ja unterm Steuerrohr, unterm Flaschenhalter, im Sitzrohr, in der Satteltasche, unterm Sattel, es gibt ja...
Im Gravelreifen geht mittlerweile auch schon.
Im Gravelreifen kann man ins Felgenbett reinbauen.
Abgefahren.
Also AirTags und entsprechende Konkurrenzprodukte. Aber ich glaube, AirTag ist der Name, der sich so ein bisschen wie Tempo eingebürgert hat. Also so Tracker, mit denen man sein Rad, so es denn aus der eigenen Obhut verschwunden ist, im Idealfall wiederfinden kann.
Ich habe mal von Knock heißt die Firma. Ich glaube, so spricht man sie aus. Habe ich so ein Teil mal getestet. Aber ich muss gestehen, ich nutze es irgendwie nicht im Alltag. Also habe es wirklich nur zu Testzwecken mal dran gemacht, habe dann mal so ein bisschen rumprobiert, um einen Eindruck zu bekommen und dann...
Hast dein Rad an den Bahnhof gestellt und dann mal nach einer Woche geguckt, wo es denn eigentlich ist?
Standen da zwei. nee.
Also
ich kann dir nicht sagen, warum. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen, aber sind schon...
Ich finde es total sinnvoll, weil... Ja. Also ich meine, jeder... gibt Geld aus für sein Fahrrad und wenn es eine kleine Chance hat, die Sicherheit von dem Ding zu erhöhen, dass es nicht wegkommt oder wenn es wegkommt, dass es wieder zu dir zurückkommt, dann ist das sinnvoll und deswegen, da gibt es ja echt schöne Sachen, auch der sehr unauffälligen Integration, ob das im Rahmen vielleicht schon vorgesehen ist oder im Flaschenhalter oder sowas, also finde ich absolut in Ordnung und gut und hot.
Ich bin ja.
Wird es auch als hot eher. Also weil es einfach sinnvoll ist und wenn es einem ein gutes Gefühl gibt, dass man jederzeit weiß, wo ist eigentlich mein Fahrrad? Ey Mann, wo ist mein Fahrrad? Dann finde ich.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ein unfassbarer Freund und dankbar für diese ganzen AirTags, weil ich bin so, ich habe die in meinem Geldbeutel, in meinem Schlüsselbund, beim Handy. Ich bin so froh, wenn ich irgendwie, weil ich immer extrem fuchsig werde, wenn ich irgendwie nicht weiß, wo ist mein Schlüssel, wo ist mein Geldbeutel und wo ist es. Und wenn ich dann über die App nachgucken kann, okay, ist es bei dir und du kannst es anpingen und dann findest du es vielleicht.
Ach, in der Hosentasche.
Genau. Ja, mein Gott, ich hatte es auch schon, dass ich mein Portemonnaie gesucht habe, oder mein Telefon und es war im Wäschekorb, weil ich eine Hose drin hatte und dann.
Ich wollte gerade sagen, du suchst dein Telefon, nimmst dein Telefon, um zu gucken, wo dein Telefon ist.
Nee, aber ich habe mittlerweile kann man über so Uhren und Smartphone kannst du dein Telefon auch anpingen. Also ja, das stimmt. Ist also so ein gegenseitiges Spiel. Und von daher, ich muss zugeben, an meinen Rädern noch keine AirTags verbaut, aber klar, wenn du halt die Sorge hast, es verhindert keinen Diebstahl. Nee. Also, aber es gibt eventuell eine Chance, dass du es eventuell mit ein bisschen Glück wieder auftreiben kannst. Ich weiß nicht, in wie vielen Fällen das tatsächlich dazu beiträgt.
Vielleicht ja mal eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Habt ihr damit schon mal Erfahrung gemacht, dass euch ein Fahrrad entwendet worden, was ihr dann via AirTag wiederbekommen habt? Weil ich stelle mir auch vor, du rufst dann bei der Polizei an und zeigst denen ja, hier, das ist irgendwie da und da. Ungefähr, das ist ja dann auch nur so ein eingegrenzter Bereich. Dann können die ja nicht irgend so ein komplettes Wohnhaus irgendwo, weiß ich nicht, in der Stuttgarter oder Berliner Innenstadt hochnehmen, sondern dann muss ja schon sehr konkret klar sein, okay, wo befindet sich genau dieses Fahrrad?
Oder ist es halt eher was für den Kopf? Mhm. Also, dass man beruhigter ist und im Fall der Fälle hilft es aber vielleicht auch doch gar nicht so viel.
Ich bin ja froh, dass ich nicht so schuldig bin, dass ich mein Fahrrad verlege, wie mein Schlüssel und mein Geldbeutel. Ja. Das finde ich dann meistens schon, aber...
Stehst du unten vorm Haus, warte mal, irgendwas habe ich vergessen.
Also ich persönlich finde... Also ich würde sagen, hot, vielleicht schließen wir das einmal ab. Hot.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich glaube, ich finde es, wenn man Preis-Leistung sieht, okay, das kostet jetzt nicht so viel, da ein AirTag dran zu machen. Und wenn es im Zweifel einmal ein Rad rettet, was ein paar tausend Euro kostet, dann schon.
Mhm. Also dreimal hot. Und ich finde aber diese Alternative, die du eben auch schon erwähnt hast, mit zum Beispiel den Garmin-Radcomputern, dass die laut piepsen, so, das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht schlecht, weil das halt in unmittelbaren, da greift jemand zu und wenn es dann laut wird, dann finde ich es gar nicht, das finde ich auch sehr, sehr clever, muss ich sagen.
Finde ich fast sogar noch hotter, weil das so wirklich am Café oder in der Tankstelle, wenn ich allein unterwegs bin, ich will kurz Flaschen nachfüllen, man hat immer so einen, man steht dann in der Tankstelle, sind vielleicht noch zwei, drei Leute vor einem dran und du guckst die ganze Zeit mit einem Auge raus, so, ist mein Fahrrad noch da?
Und man versucht sich nicht vorzustellen, wie lächerlich man aussieht, wenn man versucht mit seinem Radschuhen dem hinterherzulaufen,
ja, genau.
Der sich auf den Rad schwingt und also, mit dem einfach wegfährt.
Auch da wieder Klopf auf Holz, ist mir noch nichts passiert, dass das Fahrrad wegkam, aber...
Und mit dem lauten Alarm hat man das Gefühl, dass er da vielleicht dann doch irgendwie erschrickt und es dann doch irgendwie stehen lässt. Ich hatte ein Testprodukt vor kurzem, was ich auch in der Beziehung richtig gut fand. Das heißt Alter Lock. Das ist ein kleiner länglicher Stab, kann man sagen. Der wird unter den Flaschenhalter montiert und das ist auch so ein elektronischer Diebstahlschutz. Das ist mit einer App gekoppelt und in der App kann man dann sagen, okay, schließen quasi oder jetzt sichern und in dem Moment, in dem dann das Fahrrad bewegt wird, dann macht er Randale und wird auch immer lauter. Also wenn jemand einmal das Fahrrad umstellt, dann beschwert er sich, aber wenn das Fahrrad dann wirklich bewegt wird und dann dauerhaft in Bewegung bleibt, dann wird es richtig laut mit, ich kriege jetzt die Dezibelzahl nicht mehr zusammen, aber die war beeindruckend. Und es ist gleichzeitig ein Sender, der den Zustand, also den Standort auch schickt. Und das finde ich eigentlich die Kombination aus AirTag und Alarm. Also das fand ich sehr, sehr cooles
System. Quasi 2-in-1 eigentlich.
Aber es war natürlich, ich glaube, dieser Stab, den man da fest am Rad montiert, der wiegt dann schon irgendwie 110 Gramm oder irgendwie so. Das war ja gut. Also
dann ist das natürlich ein ganz klares Not.
Aber kann man als Alternative auch in Betracht ziehen.
Von daher hot.
Von daher hot, ja.
Ja. Ein Luftdrucksensor am Ventil steht hier auf der Liste.
Es gab ja mal von SKS, glaube ich, gab es so einen Adapter, den man auf das Ventil draufschrauben konnte, den Druck misst. Aber jetzt gibt es ja von Zipp diese neue Felge.
Integriert
sogar. Wo das integriert in die Felge drin ist, was natürlich optisch viel besser aussieht als so ein fettes Teil, was man sich aufs Ventil schraubt. Und du kannst sie ja, wie ich gelesen habe, dann tatsächlich mit deinem Radcomputer koppeln und der zeigt dir dann deinen aktuellen Reifendruck an, beziehungsweise gibt dann Alarm, wenn der Druck unter irgendwas. Mein Zip muss man sagen, Hookless, da ist der Reifendruck nochmal ein Ticken wichtiger als jetzt bei normalen Hooked-Felgen. Aber
ich würde dem eher einen Not geben, muss ich sagen, weil wenn ich jetzt zu wenig Luftdruck habe, dann merke ich das in der Regel. Bevor ich losfahre, checke ich eh nochmal, entweder mit dem Finger, okay, wie viel ist noch, also wie hart ist der Reifen noch, beziehungsweise wenn ich weiß, ich bin am Sonntag 150 Kilometer gefahren und jetzt ist Mittwoch, dann sollte ich vielleicht nochmal nachpumpen. Also ich sehe für mich persönlich diesen Mehrwert nicht darin, außer dass mir irgendwie einer sagt, ey, du hast einen Platten. Dann denke ich mir so, ja, danke, das merke ich selber.
Wir machen mal eine Folge, wo jeder von uns, was jetzt schon mehrfach vorkam, wir checken den Reifendruck mit dem Finger. Wir pumpen mal Reifen auf bestimmte Drücke auf und wir lassen uns raten, wer mit Finger die am nächsten an den echten Luftdruck drankommt.
Und für diesen Anwendungsfall bräuchte man einen Luftdrucksensor.
Ja. Genau.
Also ich sag, brauch kein Mensch. Also not.
Bin auch, ich meine, wenn du so einen schleichenden Platten hast, klar, aber irgendwann merkst du es halt einfach, wenn du hinten auf der Felge fährst.
Ja. Also es gibt einen Anwendungsfall, finde ich, wo das relevant wäre. Ein Kumpel von mir ist mal wegen vergleichsweise plötzlichem Luftverlust in der Kurve dann halt weggerutscht einfach. Und wenn sich das vorher schon ein bisschen ankündigt und dann meldet sich ein Warnsystem und sagt dir in deinem Radcomputer, wenn du das gekoppelt hast, Achtung, Luftdruckverlust. Das ist natürlich schon sinnvoll, aber also es kostet ja auch Geld. Also das ist ja nicht so als... Also ich würde tendenziell auch eher sagen...
Und wieder ein Akku und eine Batterie, die man irgendwie im Auge behalten muss, ne?
Ja, ich bin auch eher Team Not. Also ich glaube, gerade in den Druck hinten, ich meine, klar, jeder kennt das Gefühl, dass man, ist hinten noch genug Luft drin, dass man so zwischendurch mal ein bisschen checkt.
Ich glaube, ich habe Platten. Ach nee, sind doch meine Beine.
Ja, genau. Oder die Bremse schleift, die Bremsscheibe oder was weiß ich. Irgendwas stimmt nicht. Aber, das muss ein technischer Defekt sein.
Ich meine, es gab es ja in der die Bonusversion, ist ja die immer wieder bei Paris-Roubaix rumgeistert, wo du das Ganze dann nur mit Kartusche irgendwie den Druck erhöhen oder ablassen kannst.
Das würde ich sogar sagen, dass das in auch wiederum so Spezialanwendungsfällen wie ein Radrennen, wo jemand Paris-Roubaix fährt und da macht es, glaube ich, einen massiven Unterschied, wenn du halt sagen kannst, okay, auf den Pavés bitteschön auf 3 absenken oder auf 2 oder was weiß ich und dann auf den Asphalt bitte wieder auf 5 hoch oder so und das kannst du die ganze Zeit machen. Aber
das würde ich als Hobbyfahrer vielleicht beim Gravel irgendwie noch interessant finden, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich hier 10 Kilometer Straße, dann mache ich mir 3 Bar rein und jetzt kommt irgendwie matschiger Waldweg, dann mache ich 1,5. Also jetzt als Rennrad-Freizeitfahrer finde ich so ein System, weil es kostet ja auch, glaube ich, 4.000 Euro ungefähr.
Naja, das ist schon, ich glaube, so richtig also, in massentauglich für Hobbyfahrer angeboten gibt es das Produkt gar.
Ich meine, wenn die Altersvorsorge schon durch ist und man weiß nicht, wohin mit dem Geld, kann man das bestimmt machen, aber.
Ja, also ich glaube, da waren wir uns auch einig.
Bei.
Ja,
braucht man nicht.
Was hier jetzt als nächstes steht, das finde ich tatsächlich interessant. Rennradbrillen mit elektronischer Vario-Scheibe. Also das sind diese Dinger, die so eine kleine einen Sensor haben, oben in der Scheibe, in der Brillen, im Brillenglas quasi. Meistens mit einer kleinen Photovoltaik, also mit so einer Energiezelle. Ja. Und dann können die innerhalb von Sekundenbruchteilen von getönt auf nicht getönt wechseln, um eben auf unterschiedliche Lichtverhältnisse zu reagieren.
Ich meine, es fängt ja im Prinzip an mit, gibt es ja auch so Glaubensrichtungen von Menschen, die fahren immer mit Vario-Scheiben, also die klassischen, die sich halt der Helligkeit anpassen und es gibt halt welche, die nehmen halt einen Wechselfilter, wenn es knaller Sonne ist, dunkel.
Ah, du meinst so photochromatische,
genau.
Also die so langsam
genau,
automatisch.
Genau, also die klassischen, die es seit 20 Jahren oder so schon immer gab. Ich meine, das hat natürlich mal grundsätzlich die Berechtigung, wenn du halt an einem langen Tag, morgens fährst du los, irgendwie bewölkt, dunkel und über den Tag wird es heller und dann dunkeln sie halt nach und das und zwischendurch gehst du durch den Wald und dann geht es wieder auf und also hat ja schon seinen Vorteil, aber dieses elektronische Gesteuerte, das ist halt wirklich so, du fährst in den Tunnel rein und zack, geht quasi das Licht an und du hast halt klare Sicht.
Ich glaube, da ist es halt mega praktisch, weil mein erster Reflex war, boah, braucht man nicht. Und dann sind mir aber zwei Situationen eingefallen, die mir jeweils in den Alpen und dann in einem Tunnel unterlaufen sind. Das eine Mal bin ich vom Col de la Croix de Fer runtergefahren nach Saint-Jean-de-Maurienne. Und dann bin ich auch in so einen Tunnel reingekommen und der war wirklich stockfinster und ich hatte halt die Sonnenbrille auf, weil es bergunter ging, auch Brille aufgehabt. Und hab dann, boah, ich sehe ja gar nichts, hab eine Bremsung gemacht, damit ich quasi überhaupt mich erstmal orientieren kann und hab dann festgestellt, dass direkt hinter dem Tunneleingang war eine scharfe Rechtskurve und ich stand dann einfach mal so voll im Gegenverkehr. So, und ich habe halt nicht gesehen, dass es da, also gut, dass ich gebremst habe, weil sonst wäre ich in die Wand gefahren. Das war eine Situation und die zweite war vom Passo San Pellegrino runter Richtung, ich weiß nicht, wie der Ort heißt, aber wenn man nach Osten runterfährt, da sind wir auch so ein kleines Nebensträßchen dann gefahren, auch in den Tunnel rein und es war auch schlagartig dunkel. Und ich habe noch so dann mit einer Hand die Brille aus dem Helm genommen und hochgesteckt und in dem Moment bin ich über einen großen Stein gefahren, der da einfach, da lagen wirklich so große lose Steine drin, weil das so eine, es war, glaube ich, früher mal die Hauptstraße und die hat man irgendwann aufgegeben und jetzt sind da nur noch Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Und da habe ich mir tatsächlich einen Durchschlag am Vorderrad geholt. So groß war der Stein.
Okay.
Also das waren so, und den habe ich halt auch nicht gesehen, weil es einfach schlagartig so dunkel war. Ich glaube, dass in den beiden Situationen hätte so eine Brille möglicherweise helfen können. Also, für so einen Einsatz würde ich sagen, hot, wenn man jetzt viel in den Bergen fährt, Tunnel, hell, dunkel.
Ja, weil ich meine, Unterführungen und sowas gibt es ja auch hierzulande reichlich.
Das, aber das ist halt selten so.
So ein Stockdunkel.
So Stockdunkel. Auf einmal. Ich glaub, wirklich, also war wirklich finster.
Ich muss sagen, ich finde das schon eine coole Idee. Ich bin auch verschiedene Modelle da schon gefahren. Die ersten, die wir da hatten, waren aber unfassbar teuer.
Mhm.
Also wirklich 600-700 Euro die Brille, muss ich sagen, das wäre es mir nicht wert, weil ich vor allen Dingen auch fand, dass das je nach Lichtverhältnis auch sehr stressig sein kann für das Gehirn, für den Verstand. Und wenn du durch so wechselnde Bedingungen fährst, also so durch den Wald, Schatten, Licht,
ja.
Und der macht die ganze Zeit bam, 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 an, aus, getönt und hell und im Wechsel. Das fand ich unglaublich stressig. Und ich fand auch, also eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, ich stand an der Kreuzung. Und das war wirklich die Frage, guckst du in die eine Richtung, dann macht er sofort dunkel, weil da war halt irgendwie Sonne, guckst du in die andere Richtung, dann gucktest du nicht in die Sonne und dann hellte der auf. Und das hat, also ich fand es einfach für den Kopf unglaublich anstrengend. Was ich jetzt wiederum bei der Eurobike gesehen habe, was ich da sehr cool fand, das war von einer Schweizer Firma, React heißt die, und die hatte so ein stufenloses, so ein langsames an, also wie fotochromatisch, aber halt dann doch erheblich schneller als fotochromatisch. Aber auch mit Sensor und Photovoltaikzelle in der Brille, aber das, und die ging auch wirklich schnell, potenziell schnell, aber die konnte auch eben diese Zwischenstufen, also dass sie sich halt erst langsam anpasste und die kostete so 299 oder so, ist viel Geld. Aber, ja, aber manche teure Radbrille ohne so ein Feature kostet genauso viel. Also tendenziell von mir eher ein Hot grundsätzlich für diese Art der Technologie. Kommt aber auf die Umsetzung an. Bei euch?
Also ich sage Hot, wenn man halt wirklich die Lichtverhältnisse oder Lichtbedingungen hat, bei denen man das braucht. Wenn man jetzt eh immer, weiß ich nicht, irgendwo an der Küste wohnt und ist es eh wenig Lichtschatten, kaum Tunnel, dann würde ich sagen, braucht man das nicht.
Bin auch eher beim Team Nord, braucht man nicht. Ich finde, so eine Vario-Brille ist schon, also eine klassische
fotochromatische
Brille, ja. Brille ist schon so gehört zum Setup dazu.
Ja, die finde ich auch gut, ja.
Wie gesagt, manchmal im Winter braucht man, dass es einfach klar ist, weil es halt nicht so hell ist und dann kommt die Sonne raus und dann dunkelt es ein bisschen nach. Das ist schon praktisch, wenn du nicht irgendwie Filter zum Wechseln mitnehmen musst, weil brauchst du ja eh nicht. Und diese Scheibenwechselerei ist ja auch nicht mehr so mega. Aber
also da können wir uns, ich sehe schon, wir können uns nicht auf eine Meinung einigen. Aber wir biegen auf die Zielgerade ein. Die letzten Gadgets, was haben wir denn da noch?
Satteltaschen. Haben wir drüber nachgedacht, ist das wirklich ein Gadget oder ist es eigentlich ein Must-Have?
Ach sorry, ich muss einmal, Brunki, du kommst ja aus der Eifel, sag bitte einmal für mich Satteltäschchen.
Satteltäschchen.
Kirschen. Ja, ich find's
Satteltasche.
Satteltasche, so. Ja. Find's, ich weiß auch nicht. Ich hab sie am klassischen Rennrad im Sommer, wenn ich zwei Flaschen habe. Dann verwende ich die Satteltasche, so eine kleine, da ist dann ein Mini-Tool drin, Reifenheber und zwei TPU-Schläuche. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, bin ich immer mit Werkzeugflasche unterwegs. Also wenn ich nur eine Trinkflasche brauche, oder dann wechsle ich einfach zwischen den Fahrrädern hin und her und fertig.
Nee, ich bin definitiv Team Satteltasche. Okay. Das Erste, was ich in Rad mache, wenn ich mit dem fahre, ist eine Satteltasche dran. Mhm. Die bleibt dann dran, weil dann weiß ich, okay, da sind Schläuche mit der richtigen Ventillänge dran, da ist ein Reifenheber und da ist ein Mini-Tool drin. Und dann weiß ich, okay, für das Gröbste bin ich irgendwie gerüstet.
Das, aber guck mal, bei der Sattelflasche habe ich immer noch auch die Mini-Pumpe mit drin.
Was mich an den Werkzeugflaschen stört, ist, dann habe ich zwei unterschiedliche Flaschen.
Sattelflasche gesagt, oder? Also
Werkzeug. Die Sattelflasche bist du, oder ich?
Ich war abgelenkt durch die neue Wortkreation Sattelflasche. Vielleicht ist das auch ein unfassbares Geschäftsmodell. Wir entwickeln die Sattelflasche. Okay, nee, sorry. Also, nee, aber, sag nochmal.
Weil wenn ich dann die Werkzeugflasche, ich meine, ich bin ja auch im Besitz einer solchen, aber dann habe ich die hinten und dann habe ich vorne Flasche, dann habe ich zwei unterschiedliche Flaschen. Ich habe normalerweise immer zwei identische Flaschen. Also ich finde es
optisch extrem
schwierig, wenn ich kann auch nicht mit zwei unterschiedlichen Flaschen losfahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da sträubt sich's mir. Ich meine,
ja, klar, schon, im Winter schon schwer.
Mit der Werkzeugflasche, die ist praktisch, aber da bin ich dann doch eher, ich habe es lieber in der Satteltasche und dann vergesse ich auch nicht, die umzustecken, weil das die Satteltasche, die ist halt an dem Rad dran und dann, ich bin ja jemand von denen, die ihre Mini-Pumpe ans Rad dran schrauben, an so eine Sattelflaschenhalterung.
Werkzeug, Sattel, Taschen, Flasche, Halterung.
Ja, weil ich auch so ein Kandidat bin, der sonst nach 10 Kilometern losfahren merkt, scheiße, ich habe die Mini-Pumpe gar nicht dabei. Und dann denkst du, okay, du hast eine Satteltasche, da ist ein Reifenheber, ein Schlauch, aber da ist keine Pumpe dabei.
Musst du und dann Mund aufpumpen.
Ja, oder irgendwie Leute anhalten oder an Türen klingeln, ob sie nicht eine Fahrradpumpe haben.
Ich glaube, ich wäre der perfekte Nutzer eines Staufachs im Unterrohr. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr und auch nicht nur bei Gravelbikes oder Endurance-Rennern, sondern auch schon mal bei sportlichen Rennrädern, wenn auch noch selten, aber gibt es immer mehr. Also das glaube ich. Ich hatte jetzt tatsächlich noch kein Rad, wo das dran war, aber potenziell wäre das eigentlich so genau mein Ding.
Also wenn das gut gemacht ist,
eigentlich
ist das
eine coole Lösung, ja.
Also wie gesagt, wenn das so gemacht ist, dass halt alles reinpasst, was du reinkriegen willst, dass es nicht klappert, dass nichts rausfällt, dass du gut drankommst, dann ist das, glaube ich, schon eine ziemlich smarte...
Und du kannst ja immer noch eine Satteltasche machen.
Ja, das ist was. Oder eine Sattelflasche.
Oder eine Sattelflasche.
Aber ich meine, da gibt es ja dann auch diese Lösung, wo dann, kriegt man auch wieder gezeigt, Räder, wo dann im Lenker entstopfen ist das Tool drin, in der Sattel, also in diesem Staufach, das gibt es dann entweder unter der Flaschenhalter oder unten vom Tretlager oder wo auch immer. Und dann hast du irgendwelche... An dem Tool ist dann noch der Imbus für vorne, ich glaube bei den Canyons ist es dran, dann hast du vorne...
So ein bisschen wie so ein Escape Room.
Ja, irgendwo... Die Lösung für dein Problem ist irgendwo an diesem Rad, du musst es nur finden.
Ja, und dann, du musst nur die richtige Zahlenkombination.
Genau, und dann hast du das alles irgendwo verstaut, aber wenn es gut gemacht ist, ist es definitiv hilft halt beim cleanen Look.
Ich find die Satteltasche ist für mich, wie bei dir, Brungi, auch totales Must-Have. Also ich will das Zeug nicht irgendwie in der Trikottasche mit mir rumtragen, ich will das, wie du auch gesagt hast, am Rad haben, in dem Wissen, okay, das ist mein Rennrad, da sind die hohen Felgen drin, also habe ich da die langen Ventile. Und am Gravelbike zum Beispiel habe ich am Unterrohr, quasi unter dem Tretlager, habe ich auch nochmal einen Flaschenhalter dran, wo ich eine Unterrohr-Satteltaschenflasche mit Masche, also da nochmal so eine Werkzeugflasche dran habe, weil da kann ich dann quasi zwei Trinkflaschen mitführen. Und am Gravelbike fährt man ja öfter mal so ein bisschen durch den Siff und durch den Matsch. Diese Werkzeugflaschen, die sind ja dann Wasser und schmutzgeschützte Inhalt. Die Satteltasche, die nimmt ja doch irgendwie immer so ein bisschen Schmodder auf. Die muss man dann mal auspacken, mal richtig trocknen, mal wieder sauber schrubben. Das muss man dann halt, weil es am Gravelbike einfach häufiger vorkommt, dass du mal ein bisschen dreckig wirst. Finde ich da ganz praktisch, weil ich diesen Anschraubpunkt aber auch unterm Tretlager nochmal habe.
Aber kann man, glaube ich, zusammenfassen, jetzt haben wir alle gesagt, Satteltasche ist schon hot und unverzichtbar, also, muss
wenn,
sein, oder?
Ich muss dazu sagen, wenn sie in es der richtigen Größe...
Es kommt auf die Größe, kurz kommt es ja immer, aber
Und also so eine kleine XS, wo wirklich halt Schlauchreifenheber und vielleicht ein Tool reinpassen.
Klar, also das weiß ich nicht, den Koffer, wo irgendwie noch das Zelt für unterwegs mit drin ist, das geht natürlich optisch nicht, aber auch apropos optisch, ich finde diese Unterrohr-Flaschenhalter, die finde ich optisch ganz schlimm. Also es ist persönliche Sache, aber okay. Das gäbe bei mir einen Abzug in der B-Note. Ja, das musste ich jetzt einfach
raus. Also das wolltest du mir ans Gesicht sagen.
So. Okay, also Satteltaschen sind gesetzt. Nächstes Thema, auch...
Auch gesetzt.
Klingel?
Sag ich not.
Also am Rennrad not.
Ich bin, muss ich zugeben, Team Hot einfach, weil ich finde Klingeln, ich habe mich auch lange dagegen gesträubt, aber mittlerweile habe ich ein Rad, wo keine Klingel dran ist und das vermisse ich dann immer schon, dass du einfach auf dich aufmerksam machen. Ich meine, da gibt es ja auch schon, das muss ja hier keine Feuerwehrmann-Sam-Klingel sein, die vorhin kling, kling, kling macht, sondern da gibt es ja schon schöne Lösungen irgendwie, wo das unterm Radcomputer-Mount angebracht ist oder so ein, am Gravelbike habe ich mir einen Lenker geklemmt. Der große Vorteil ist, also merke selber, wenn du von hinten an jemanden rankommst, wenn du von weit hinten rufst, Achtung, Radfahrer, dann musst du irgendwie einen abbrüllen oder wenn du kurz davor bist, dann, ich finde, bei der Klingel, da hast du sofort ein lautes Geräusch und die Leute wissen sofort, was gemeint ist. Da musst du nicht, Achtung, Entschuldigung, danke.
Also am Rennrad habe ich für so eine Fälle den Freilauf.
Mhm.
Das ist mein Klingelersatz. Und was natürlich cool ist, dass so, du hast gerade schon Radcomputer gesagt, bei Garmin gibt es ja mittlerweile und bei den neuen Wahoo Roam und Ace, also bei den beiden Touch-Modellen auch, dass du per Doppeltipp aufs Display eine Klingel auslösen kannst. Am Gravelbike habe ich tatsächlich auch eine Klingel, aber einfach aus dem Grund, weil du auf dem Gravelbike natürlich häufiger noch nicht nur auf dem Radweg fährst, sondern auch dann mal irgendwo Offroad oder vielleicht mal durch einen Park oder so, einfach auch mehr Spaziergänger und Wanderer sind. Und da finde ich es gut, wenn man dann doch mal irgendwie klingeln kann.
Ich finde halt, so eine Klingel, die hörst du von Weitem, also weiter als irgendwelches Rufen, weil ich meine, wenn du irgendwo gehst und irgendwo ruft jemand, das dann auf, Achtung, ich muss den Weg frei machen, zu reduzieren, ist dann schwierig. Aber ich glaube, eine Klingel, das ist so dieses gelernte Geräusch, da kommt ein Radfahrer von hinten, ich mache mal Platz, mein funktioniert auch nicht immer.
Also,
aber
ich weiß nicht, bin skeptisch. Ich bin eher wirklich Team Not, weil ich habe entweder den Freilauf, wie du das gerade sagst, Erik, das funktioniert schon. Wenn es nicht funktioniert, kann man noch entgegen der Fahrtrichtung ein bisschen rückwärts treten. Das verstärkt nochmal das Geräusch, dann hören sie es auch. Wenn sie es nicht hören, schalte ich manchmal auch noch so ein bisschen. Das ist ja auch noch dieses Schaltgeräusch. Das ist dann auch noch mal manchmal, dass sie das merken. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der dann pfeift. Also nicht auf den Fingern so mega laut, dass man sich zu Tode erschrickt, sondern eher so normal mit gespitzten Lippen. Und da habe ich noch alle aus aufmerksam gekriegt auf mich selber. Und wenn ich dann halt auch mal abbremsen muss und langsamer fahren muss oder so, das ist dann halt auch okay. Also irgendwann merken sie es schon. Und also ich bin eher,
also am Rennrad, Team Not, am Rennrad,
aber auch an Gravelbike und Rennrad in meinem Fall.
Also ich finde, eine physische Klingel wirklich im klassischen Sinne am Rennrad geht für mich gar nicht. Wenn sie jetzt in einem Radcomputer integriert ist, finde ich es okay. So, dann ist sie, oder nicht nur okay, dann finde ich es gut.
Ich finde auch, so eine physische Klingel kriegst du an so einer Lenkervorbaueinheit ja unter Umständen gar nicht hin.
Kommt noch dazu, aber
bei klassischen Rundlenkern
geht es da gibt es halt, wie gesagt,
diese Dinger unter,
glaube ich, heißen sie.
Ja, das stimmt
die
schon.
Die sind sozusagen unten drunter, die siehst du faktisch nicht und du hast ein Ding, wo du dann klingeln kannst.
Aber ich bin mal mit Roger Kluge, da haben wir zusammen eine Geschichte gemacht, Radfahren und Kaffee. Und da bin ich mit ihm in Stahnsdorf, südlich von Berlin, sind wir zusammen vom Treffpunkt zum Café mit dem Rennrad gefahren. Und er hatte tatsächlich eine Klingel unter dem Vorbau an seinem Rennrad.
Okay.
Und ich meine, wenn...
Also so quer geklemmt dann quasi. Dann
ja, so von unten quasi über Kopf war die geklemmt. Ich glaube, die war von Lesign oder so. Und dann, da habe ich so gedacht, okay, wenn so ein Giro d'Italia-Etappensieger und Madison-Weltmeister das macht, es ist vielleicht doch gar nicht so so verkehrt.
Na. Ich bleib bei Nord.
Ja.
Ich bin ja großer Fan von Klingeln am.
Okay.
Also.
Der nächste Punkt ist, glaube ich, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, relativ gemähte Wiese für uns alle drei, oder? Aerosocken?
Ja, irgendwie.
Beste.
Hot, oder?
Total hot.
Ich meine, der Aero-Vorteil ist wahrscheinlich nicht messbar, aber es sieht halt einfach. Irgendwie muss man
das. Sieht einfach geil aus.
Ja. Also dreimal hot.
Fertig.
Fertig aus.
Letzter Punkt. Steckschutzblech.
S-Saver. Das ist auch so. Ich meine, ich bin ja bekanntermaßen, also ich kann ja Schutzbleche am Rennrad, bin ich ja echt ein großer Gegner. Also da das kriege ich nicht übers Herz, an mein Rennrad irgendwelche Schutzbleche dran zu montieren.
Also am Winterrad sehe ich noch.
Also,
aber jetzt, wenn ich jetzt rausgucke und oh, es könnte heute regnen, da fange ich jetzt nicht an, das Schutzblech irgendwie da ran zu friemeln. Also dann entweder lasse ich es halt bleiben oder ich werde halt nass.
Ich muss sagen, also in Form von Steckschutzblech und Airsaver, so wie wir es hier jetzt aufgeschrieben haben, ist es not. Weil ich finde, die Dinger bringen auch irgendwie gar nichts. Die halten so ganz, ganz grob den Hintern vielleicht trocken. Aha. Aber es läuft trotzdem die Beine runter und in die Schuhe rein. Und ich finde, also das finde ich, ist für mich auch kein Gamechanger oder irgendwie sowas, sondern ich würde sagen...
Ein Feigenblatt.
Ja, so kann man es sagen.
Wer ein S-Saver bei Regen benutzt, benutzt auch eine Socke als Kondom. So.
Da haben wir mal hier, da kriegt noch ein Extra. Also ich finde, ein fest montiertes Schutzblech, das finde ich, habe ich jetzt auch bei vielen Gravelbikes gesehen, auch im Sommer jetzt, als wir bei der Graveltour waren. Das fand ich, das geht in Ordnung, habe ich selber auch schon gehabt. Oder halt wirklich so das Schlechtwetterrad, was einfach von vornherein sowas hat. Da finde ich, ist das absolut in Ordnung. Oder halt das fest montierte, wie sagt man, also das Steckschutzblech, was irgendwie so mit so
Schraubpunkten,
ja, nicht den Schraubpunkten auch, das gibt's ja mit diesen Gummibändern oder irgendwie sowas, also dass es schon festgemacht ist, aber auf jeden Fall mehr als quasi einfach nur so oben unter den Sattel eingesteckt oder so. Die finde ich, da würde ich sagen, die sind hot, diese reinen Airsaver in meinem persönlichen, nach meiner persönlichen Meinung, not.
Ich sehe auch so ganz oft bei den Leuten, die sich so ein Steckschutzblech nur so an die Sattelstütze irgendwo ranklemmen. Wenn du die Leute dann fahren siehst, das Ding steht immer nach links oder nach rechts, wo ich mir so denke, das bringt jetzt irgendwie gar nichts. Also ich finde auch, wenn, dann muss es irgendwie so an der Sattelstütze und vielleicht noch am Hinterbau oder an der Achse irgendwie befestigt sein, dass da einfach so über zwei, drei Punkte das Ding einfach stabil hält und nicht irgendwie beim Wiegetritt nach links und rechts wandert, und weil dann kann ich es auch sein lassen.
Ja, bei diesen S7 ist halt das Problem, entweder hast du es immer am Rad dran oder das ist nicht dabei, wenn es regnet. Also das ist ja, da hast du die zwei Möglichkeiten. Okay, ich lasse es fest am Rad dran, dann sieht es scheiße aus, wenn es trocken ist. Kommst unter Umständen schlechter an die Satteltasche dran, weil das muss ja dann irgendwie zwischen Satteltasche und Sattelstreben da irgendwie reingefuchst werden. Dann lässt es entweder dran, weil es so ein Gefriemel ist, das dran zu kriegen. Oder du machst es halt dann ab und dann fährst du, und wenn, so oft fällt mir auch nicht los und weiß genau, jetzt wird es regnen. Also dann steckt mir das ja dann auch irgendwie nicht ein oder so. Also von daher.
Also
am Winterrad kann ich es akzeptieren, aber ansonsten ist es für mich ein Not.
Kannst du auch.
Aber in welcher Form? Als richtiges großes Schutzblech?
Ja, so, also oder? ich find den S-Saver irgendwie Quatsch.
Also der S-Saver, der kriegt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, von uns allen dreien Not, oder?
Ja, oder?
Und also halt, aber Schutzblech per se, würde ich sagen, schon eine sinnvolle Sache.
Ja, aber wie gesagt, am Winterrad, wo jetzt irgendwie, wo ich häufiger mal bei Schlechtwetter fahre, jetzt irgendwie so das Ding irgendwie.
Ich finde schon auch am normalen Rennrad, wenn du das durch den Winter fährst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur
genau.
Daseinsberechtigung hat, wenn du ein extra Fahrrad dafür hast.
Nee, das meine ich damit, wenn das Rad jetzt quasi dauerhaft im
Schlechtwetter
bei Schlechtwetter betrieben
quasi,
wird.
Ja.
Genau. Dann finde ich, ist es okay. Ansonsten, nur weil es jetzt einmal regnet, muss man nicht mit dem Schutzblech ankommen.
Ich würde sagen, muss doch, weiche Regen ist doch Elemente spüren.
Ja,
ich meine, wenn es regnet, trocken bleibst du so oder so nicht. Also von daher, dann ist halt eine Stelle mehr, die nass wird, aber dann passt es halt zu den anderen.
Moritz kennt ja meinen
Spruch. Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Der Gamechanger, der eigentliche Gamechanger kommt nämlich vom Herrn Erik Gutglück hier. Der hat gesagt, bei den Regentagen sind ja eigentlich auch nur die ersten 200 Meter scheiße.
Die ersten 200 Tage.
Ja, das stimmt ja auch. Da bin ich ganz dabei.
Danach ist der Arsch sowieso durchnässt und dann ist egal.
Wenn es regnet, ist nur das Nasswerden eklig. Der Rest, wenn du einmal nass bist, dann ist egal.
Dann ist egal, ja. Ja, jetzt haben wir hier 16. Ich glaube, es sind mindestens 18 geworden, weil wir zwischendrin ja noch ein paar zusätzliche Sachen reingebracht haben. 18 Rennrad-Gadgets.
Ja, mir fällt jetzt gerade, wo wir bei Regen und sowas sind, sogar noch eins ein. Es gibt ja auch diese Helm-Shell-Cover irgendwie.
Oh.
wo man sozusagen, also es gibt die ganz schlimmen, diese keine Ahnung, VD, also die man,
diese Neongelb mit dem einen Reflektorstreifen.
Genau, die, ja, den man auch im Sommer, im Hochsommer bei diversesten Tourenradlern immer
Erik
sieht.
Erik ist schon in Ohnmacht gefallen.
Wir beenden den Podcast
jetzt hier mit Knopfatmung am Boden.
Nein, aber die Dinger gab es ja zumindest mal, auch fürs Rennrad. Also es gibt ja A, Helme, wie jetzt der von Uvex, wo es tatsächlich so eine Shell gibt, die du über diese Öffnungen ziehen kannst, damit mehr Aero wird, wenn es halt schlechtes Wetter, kalt, oder du brauchst halt den Aero-Vorteil, oder du machst die Dinger ab, wenn du mehr Belüftung haben willst. Aber es gab ja auch mal so Dinger aus so einem dünnen Gummi, den du einfach drüber ziehst, also Überzieher.
Das wäre der Hack des Monats. Aero-Helm bei Regen hält den Kopf trocken und du bist schneller wieder zu Hause.
Ja.
Mehr sage ich dazu nicht.
Ja, schneller wieder zu Hause sein, will man das?
Ja, aber...
Oder wird es jetzt philosophisch?
Ja. Also dieses Ding, was du jetzt ansprichst, diesen wirklichen Überzieher über den Helm, das wäre bei mir auf jeden Fall zu 100% ein Not.
So eine Duschhaube.
Ja, aber ja. Ja, 18,
ich hab's nur 19, aufgezählt, damit,
20 Rennrad-Gadgets, hot or not.
Ich habe es ja auch nur aufgezählt, damit die Aufgabe für die Hörer, mit das Foto mit allen diesen Gadgets zu machen, noch schwieriger
noch wird. Schwieriger.
Oh, das stimmt. Ja. Genau.
Also wir haben versucht, ein bisschen die Welt zu erklären, gewohnt meinungsstark. Seht es uns nach, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle komplett anderer Meinung seid, oder schreibt es uns, wenn wir total irren, dann bitte an podcast@roadbike.
Ja, oder wenn ihr noch weitere Gadgets habt, die wir vielleicht mal in einer weiteren Folge hot or not ranken und
in der Luft zerreißen
sollen.
Ja, finde ich. Bleibt uns gewogen, sage ich es mal so.
Genau, in 14 Tagen melden wir uns wieder.
Genau, mit dem nächsten Podcast. Jo.
Und bis dahin, lest unsere Hefte oder hört die anderen Podcast-Folgen, folgt uns auf Instagram oder wo auch immer, und vor allen Dingen fahrt Fahrrad, egal mit welchen Gadgets.
Genau.
Fahrt Fahrrad.
Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.